Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Technik aufs Ohr. Wir wollen mal schauen, dass wir heute wieder zu einem guten Thema kommen. Und wir haben ein gutes Thema, denn wir sprechen heute über biotechnisches Plastikrecycling. Mit zunehmendem Plastikmüll in unserer Umwelt ist die Entwicklung nachhaltiger Recyclingverfahren natürlich wichtiger denn je. Wir sprechen deswegen heute mit Professor Lars Funk. Er ist Institutsleiter für angewandte Mikrobiologie an der RWTH Aachen. Und wir werfen mit ihm gemeinsam einen Blick auf innovative Projekte wie zum Beispiel MixUp und Katalé. Werden wir gleich klären, was das alles ist. Und diese Projekte werden von führenden Forschungseinrichtungen und durch EU-Initiativen unterstützt. Aber wir beginnen mal mit dem biotechnischen Plastikrecycling. Herr Blank, was ist denn das überhaupt?
Ja, also wir haben ja verschiedenste Herausforderungen und verschiedenste Plastiksorten. Das ist immer die Herausforderung, auch das kurz und knackig zu bringen. Aber wir haben Möglichkeiten in der Biotechnologie, Enzyme, also Eiweiße, zu isolieren, die gewisse Bindungen in Plastik brechen können. Wir nennen das Hydrolysieren, also über einen Wassereinbau, die Esterbindung brechen können. Richtig gut funktioniert das beim PET. Mhm. Wir sehen ja immer, dass wir gerade in Deutschland immer mehr recycelte PET-Flaschen bekommen. Das ist mechanisches Recycling. Weil wir so toll das Plastik wieder zurückbringen, können wir das ziemlich wenig mit Additiven belastete Plastik wieder einfach über eine Mechanik wieder in den Kreislauf bringen. Das funktioniert so ungefähr für 80% des PETs. Die anderen 20% müssen wir wieder runterbrechen auf die Monomere des Plastiks. Was sind Monomere? Das sind die Bausteine, das sind Bestandteile des Plastiks. Im Fall vom PET kann man das so super erklären. PET heißt Polyethylentereftalsäure. Das heißt, da sind zwei Monomere. Das E, Ethylenglykol, und das T, die Tereftalsäure. Das heißt, man muss nur die Bindung zwischen dem Ethylenglykol und dem Tereftalsäure brechen. Und dann kommt man schon zu diesen Monomeren. Und das können Enzyme. Und dann sind wir also bei den Monomeren. Das können wir wieder unseren Polymerchemikern geben. Die können wieder lange Ketten rausmachen. Die können wieder PET daraus machen. Es bleiben dann aber Fraktionen übrig, Mischfraktionen, die viel zu aufwendig wären, wieder in die Polymersynthese zu geben. Und die würden wir Mikroben geben, Bakterien hauptsächlich, als Futter. Und das Gleiche machen wir schon in der Biotechnologie. Nur bis jetzt füttern wir unsere Mikroben mit der Stärke, also mit dem Zucker aus Weizen, aus Gerste. So nennen wir das dann auch Brauen zum Beispiel, dass wir Mikroben mit Zuckern füttern. Und auch da nehmen wir ein Polymer, die Stärke, brechen den zu den Monomeren runter und füttern die Mikroben. Aber da in der Zukunft, und das daran forschen wir halt, werden wir Plastik nehmen, und das funktioniert auch schon ziemlich sehr gut, können mit den Monomeren unsere Mikroben füttern.
Jo. Hört sich im ersten Augenblick ein bisschen kompliziert an. Kann man sagen, was sind denn so die wichtigsten Schritte beim Plastikrecycling? Kann man das so in 2, 3, 4 Punkten zusammenfassen?
Auf jeden Fall. Das Wichtigste, und das hat auch diesen Einfluss auf die Umwelt, ist, dass die Logistik da ist. Also, dass man erstmal eine Müllabfuhr hat. Und das sehen wir ja, dass in Deutschland fast kein Plastik in der Umwelt liegt. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal einen kurzen Ausschweif machen. Wenn wir in andere Länder fahren, wo die Logistik einfach nicht vorhanden ist, wo die Abfallwirtschaft nicht klar ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Speziell, wenn wir eine Mittelschicht haben, die sich Plastik leisten kann, dann haben wir ein richtiges Problem. Also Logistik ist das Wichtige. Dann müssen wir Plastik häufig trennen, dass wir wirklich auch an das Plastik rankommen. Deswegen ist das PET so einfach, weil wir so ordentlich das getrennt haben, schon als Kunde, weil wir da halt 25 Cent für kriegen. Das sieht bei unserem grünen Punkt, unserem gelben Sack, schon ein bisschen anders aus. Wenn Sie da mal in so eine Anlage gehen, ist das schon deutlich aufwendiger. Und dann geht es darum, die entsprechenden Fraktionen zu behandeln. Und da können wir unterschiedliche Katalyse, also Möglichkeiten anwenden, wie wir dieses Polymer weiter bearbeiten. Mechanisch haben wir schon gesagt, da wo möglich ist das die beste Möglichkeit. Da braucht man aber sehr saubere Fraktionen. Danach gibt es Möglichkeiten in der thermischen Behandlung, dass man also hoch erhitzt und dann zerfällt das auch in seine Bestandteile. Und heutzutage denkt sich die Chemie auch vieles aus, dass man zu diesen Bausteinen kommt. Ja, und die Biologie halt über die Enzyme. Mhm. Also Logistik erst, Trennung zweitens und dann die Katalyse drittens. Und vielleicht dann wieder zur Polymerchemie, dass man wieder neues Plastik herstellt. Viertens. Mhm.
Sie hatten vorhin den Ausdruck Monomere genutzt. Genau. Können Sie kurz erklären, was das genau ist?
Das sind also die Bestandteile eines Polymers, eines Plastiks. Ich habe versucht, das mit der Analogie, weil das vielleicht geläufiger ist von der Stärke, mhm. dass das auch ein Polymer ist, was wir... und da sind die Bestandteile einzelne Zucker, also unsere Dextrose, unsere Glucose. Hier ist es halt, nehmen wir einen anderen Polymer, der bekannt ist. Das ist vielleicht das Nylon. Das sind C6-Diamine und die Carbonsäuren, die da die Monomere sind. Oder gehen wir zur PE-Plastiktüte. Es ist hergestellt aus Ethylen. Das ist super schwierig, aus PE wieder Ethylen herzustellen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Aber bei den Polyestern sind die Monomere einfach klar definiert, nämlich immer die einzelnen Bausteine zwischen der chemischen Bindung.
Mhm. Das Plastikrecycling mit Hilfe von chemischen Prozessen, da hat der eine oder andere ja sicherlich mal was schon von gehört, aber Sie haben ja vorhin auch vom Plastikrecycling mit Mikroben gesprochen. Wie funktioniert das eigentlich denn so ganz genau?
Genau. Also wir versuchen, das Plastik, also den Kohlenstoff im Kreislauf zu halten. Also die Idee ist, dass wir in Zukunft eine fossilfreie Plastikwirtschaft haben. Dafür brauchen wir hohe Recyclingquoten. Mechanisches Recycling ist, wie gesagt, womöglich einfach top. Danach brauchen wir chemisch-biologisches Recycling, komme ich gleich wieder drauf. Und wir brauchen dann alternative C-Quellen, das wäre CO2 und Biomasse. So, was können jetzt Mikroben beitragen? Sie können einerseits Substrate, Nahrung aufnehmen, die andere Organismen nicht aufnehmen können. Zum Beispiel Plastikmonomere. Zum Beispiel die Terephthalsäure, zum Beispiel Ethylenglykol aus der PET-Flasche, können direkt als Energie- und Kohlenstoffquelle aufgenommen werden. Was können aber Mikroben noch? Sie können auch selber Polyester herstellen. Das hat man vielleicht schon mal in den 90er Jahren schon mal mitbekommen, wenn man ein bisschen älter ist. Da gab es schon von Schwarzkopf eine Shampoo-Flasche. Das Blöde war, dass die Materialwissenschaftler damals noch nicht so weit waren. Und wenn man die in der Dusche fallen hat lassen, war die leider manchmal auch kaputt, weil die zu spröde war. Das heißt, die Mikroben können zwei Dinge. Sie können Substrate aufnehmen, also diese Plastikmonomere als Nahrung und neue Plastiksorten herstellen.
Das heißt, oh, das ist ja interessant. Die fressen Plastik und die machen Plastik, auf Deutsch gesagt.
Genau.
Das heißt, das ist es ja gegenüber den anderen Verfahren ein Riesenvorteil, oder?
Und das, was wir halt sagen, beim chemischen Prozess braucht man immer hochreine Monomere in der richtigen Zusammensetzung, damit man zu dem richtigen Polymer kommt. Eine Mikrobe, die kann halt auf einer Mischung wachsen und auch verschiedene Substrate zu dem gleichen Produkt umsetzen. Das heißt, sie braucht nicht unbedingt die Monomere des Plastiks, was sie herstellt, sondern sie nimmt unterschiedliche Plastikmonomere und setzt sie zu einem Produkt her. Das heißt, es ist viel flexibler und gerade in Mischungen, wo die Trennung ein Problem ist, können Mikroben wirklich einen Beitrag liefern. Und das ist auch der große Vorteil, den wir dann in der Biotechnologie sehen, dass wir Plastikmischungen auch den Mikroben verfüttern können und trotzdem gezielt zu einem Produkt kommen. Und dieses Plastik ist in der Zelle. Das wird also nicht wieder abgegeben. Das heißt, man kann über eine einfache Zentrifugation, also über eine einfache Trennung der Biomasse, kann man das Produkt schon aufreinigen von diesen Plastikfraktionen, die man da im Substrat hat. Das heißt, auch bei der Aufreinigung hat man noch einen Vorteil.
Das hört sich ja alles wirklich sehr innovativ an. Jetzt hatten wir vorhin, Herr Blank, kurz mal über diese beiden Projekte gesprochen, beziehungsweise ich hatte die Namen schon mal genannt, nämlich dieses Mix-Up und Katalé. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die von der Universität.
Muss ich leider nochmal korrigieren.
Ja, klar.
Also Mix-Up ist natürlich richtig, aber Katalikes, das ist wirklich okay. Katalyse, also ein synthetisches Wort aus Katalyse und Aix-la-Chapelle, also das französische Wort für Aachen. Also das soll Aachener Katalyse darstellen. Und da machen wir Open-Loop-Recycling, könnte ich auch noch ein Wort zu sagen.
Genau. Alles klar, gut. Also wie gesagt, beide Projekte werden von der Universität Aachen unterstützt. Welche Technologien und Prozesse nutzen Sie denn, um zum Beispiel Plastikmischungen in nachhaltige Biomaterialien umzuwandeln? Hatten Sie auch schon angesprochen.
Genau. Also bei Mix-Up war es komplett fokussiert auf diesen biotechnologischen Ansatz. Da gab es Arbeitsgruppen. Es gab 5 Länder in Europa. Es war ein Flagship-Projekt mit China zusammen. Warum China? Weil über 30% des Plastikherstellung in China anfällt und wir extrem viel Plastik daher beziehen. Und gleichzeitig ein Umweltproblem herrscht. Genau, das war da über neuartige Enzyme, also Eiweiße, die Plastik abbauen können, an neuartige Monomermischungen kommen, diese Monomere Mikroben füttern und dann neuartige Produkte herstellen, speziell Plastiksorten und Plastikmonomere, um dann den Kohlenstoff im Kreislauf zu halten. Also genau diese Vision einer erdölfreien Plastikwirtschaft. Und Mix-Up ging noch ein bisschen drüber hinaus. Wir sagen, dass alles Plastik, was man absehen kann, dass da eine Chance besteht, dass es in die Umwelt gerät, dass wir dieses Plastik nicht mit einer Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung aussetzen dürfen. Was heißt das? Wir dürfen kein PE, kein Polypropylen nehmen. Das sind leider die günstigsten Plastiksorten. Deswegen werden die auch in Agrarfolien, in vielen anderen Sorten eingesetzt, gerade auch in Verpackungen. Aber die sind halt super stabil und gerade in der Umwelt eigentlich zu stabil. Und das sind eigentlich immer die Beispiele, wo wir, wenn eine Mülltonne, wenn eine Mülldeponie aufgeht, dass wir sehen, dass nach 50 Jahren die Produkte noch 1:1 im Boden sind, also nichts abgebaut wurde. Wir sagen, es braucht Polyesterbindung, also Esterbindung, weil da Mikroben und auch einfach eine chemische Hydrolyse stattfinden kann. Die dauert auch unter manchen Bedingungen sehr lange, kommt ein bisschen auf den Polymer an, aber da gibt es eine biologische Abbaubarkeit. Also das war noch so ein Trick von Mix-Up, dass wir auch so eine lange Vision hatten, dass wir also mehr diese Bioplastikanteile machen sollten, speziell für kurzlebiges Plastik und für Plastik, was wir absichtlich in die Umwelt geben. Und das ist halt viel in der Agrarindustrie. Catalyx ist ein bisschen anders, hat ein bisschen anderen Fokus, ist ein sehr großes Projekt von der Werner-Siemens-Stiftung gesponsert. Über 10 Jahre mit 100 Millionen Schweizer Franken haben Regina Palkowitz, Jürgen Klankermeier eingeworben und 15 weitere Gruppen mitgenommen, uns auch. Und da geht es ein bisschen ganzheitlicher, nämlich, dass man wirklich sich von dem Polymer ausgehend alle Katalyseschritte anschaut, das heißt chemische Katalyse, Elektrokatalyse, Biokatalyse, alle Möglichkeiten, wie man Plastik wieder auch Mischung wieder so umformt, dass man sie wieder nutzen kann. Danach kommt die Prozesstechnik mit Auftrennverfahren, mit Umwandlungsverfahren und dann wieder die Polymerisierung. Aber das ganzheitlich, wo kommt die Energie her? Wir schauen das mit, wo müssen die Anlagen stehen, damit die Logistik richtig ist. Wir gucken uns auch die Mülltrennung selber an bei manchen Partnern. Also das ist ein ganzheitliches Projekt. Mhm. Und das Neue ist, dass nicht eine PET-Flasche zu einer PET-Flasche werden muss, sondern am Beispiel von Wärmedämmung von Häusern kann man sich das so vorstellen. Da wird Polystyrol, also Styropor oder PU, was man diese harten Bretter, aber das ist auch unsere Kaltschaummatratze, das ist ein anderes Polymer, genau, verwendet. Die sollen 20 bis 50 Jahre dort halten, aber nach 20 bis 50 Jahren dann recycelfähig sein. Aber wir wissen ja überhaupt noch nicht, was wir in 20 bis 50 Jahren für Recyclingverfahren haben. Das heißt, wir brauchen Möglichkeiten, um unterschiedlich schnell drehende Plastikzyklen, manche in wenigen Monaten, manche in Dekaden, miteinander zu verquicken, damit die Tonnagen auch stimmen, dass wir den Kohlenstoff einfach im Kreislauf halten. Und wir nennen das Open Loop Recycling, also nicht eine PET-Flasche zur PET, sondern eine Polystyrolplatte darf dann auch zum Beispiel zu einem Polyester werden, der in der Verpackung endet.
Das heißt, das hört sich für mich nach sehr synergetischen Verfahren an. Also ich sag mal, von der Herstellung von Bioplastik und von biotechnischem Plastikrecycling, da passiert auf dem Weg dahin eine ganze Menge.
Das ist auf jeden Fall so. Wir sehen auch jetzt gerade beim Bioplastik, dass sich nach gefühlten vier Jahrzehnten Ansage, das wird es geben. Wie gesagt, es gab sogar als Produkte schon in Deutschland im Supermarkt, hat sich null durchgesetzt, hatte aber auch wirklich seine Limitationen, dass wir jetzt auf einmal Andrang sehen, dass wir auch eine Nachfrage vom Markt sehen. Und jetzt braucht es halt noch wieder die Möglichkeiten, mehr Plastik im Kreis zu drehen. Deutschland macht das schon verhältnismäßig gut. Es gibt aber auch die klaren Ansagen aus der Literatur, aus dem Wissenschaftlichen, aus den letzten drei Jahren, dass wir die Tonnagen, die wir jetzt haben, die dürfen wir vielleicht noch mal um 10%, 20%, 30% erhöhen. Aber danach gibt es eigentlich kein Szenario mehr, um das nachhaltig zu gestalten. Selbst wenn man die besten Recycling-Methoden anwenden würde, das geht so nicht. Und das ist wirklich noch eine Herausforderung. Wir sind gerade bei 400 Millionen Tonnen. Das ist immer das Problem, dass man sich das nicht vorstellen kann, wie viel das ist. Aber 400 Millionen Tonnen neues Plastik stellen wir jedes Jahr her. Davon global recyceln wir keine 10%. Deswegen braucht es diese Projekte wie Mixup, wie Catalykes, um diese Quote einfach deutlichst zu erhöhen. Wie gesagt, auch hinten nochmal gucken, welches Plastik wollen wir denn überhaupt haben, für welche Anwendung, damit wir gerade dieses Thema wie Mikroplastik, Sie haben das sicher auch gelesen, Mikroplastik finden wir jetzt in jedem Organ vom Menschen bis hin 0,5% im Gehirn und so weiter. Aber da finden wir halt keine Polyesterbindung, keine Esterbindung. Das ist auch das Spannende, weil ein Mensch kann auch Esterbindungen spalten. Genau. Aber dass wir auch dann aufhören, immer mehr zu produzieren, und das wird auch noch eine Herausforderung sein. Ja.
Ja, da drängt sich bei mir die Frage auf, so von Plastic Waste zu Plastic Value, da poppt dieses Thema Kreislaufwirtschaft bei mir hoch. Welche Strategien und Technologien lassen sich denn durchführen, dass eine echte Kreislaufwirtschaft entsteht? Weil wir haben ja nicht die Möglichkeit, da ins Unendliche so weiterzumachen.
Ja, genau, also das, wir gucken auch manchmal so ein bisschen schräg, wenn wir gerade im Urlaub sind, dass es so dreckig ist in dem einen oder anderen Land, wo die Logistik einfach so schlecht ist. Wenn wir aber gucken, wie viel Plastik wir pro Kopf in Deutschland verbrauchen, sind wir einer der Weltführer pro Kopfverbrauch an Plastik. Bei uns sieht es halt ordentlich aus, wie gesagt, mit einer guten Logistik. Und in der Tat müssen wir in eine solche Kreislaufwirtschaft kommen. Und die PET-Flasche, mechanisches Recycling, das ist schon ein richtig gutes Beispiel, wo das gelingt. Wir müssen jetzt aber uns anschauen, speziell in den Verpackungsbereich, der in Deutschland, in Europa so 40% wachsend, eher bald 50% des Plastikaufkommens ausmacht, wie wir das da auch schaffen. Und wir werden nicht drum rumkommen, dass wir auch wiederverwendbare Verpackungen nehmen müssen. Also wir können nicht für alles immer Plastik herstellen und das dann wegschmeißen und hoffen, dass irgendjemand das recycelt. Das heißt, es muss da auch standardisierte Verpackungen geben. Und das mag keiner hören, weil jeder sein Label anders setzen möchte. Jeder Joghurt muss anders verpackt sein. Aber dass wir wieder zu einer Art Milchflasche kommen, die wir mal hatten vor vielen Dekaden, das wird, wenn wir ernsthaft den Anstieg an Plastiknutzung reduzieren möchten, braucht es standardisierte Verpackungen. Da kümmern wir uns nicht drum, um diesen Aspekt, ehrlicherweise. Aber den braucht es auch. Also sowas wie Reuse, es gibt so 6R-Prinzipien, wo man Recycling erst am Ende hat. Also braucht man das Produkt wirklich? Kann man es nicht auch wiederverwenden? Kann man es auch reparieren? Das sind so ein paar der R's, die wir da haben. Und Recycling kommt da erst zum Ende. Aber ja, also da muss man in diese Kreislaufwirtschaft auf jeden Fall in diese erst auch investieren und dann ernsthaft das Recycling weiter angehen. Wir sehen weitere gute Ideen, aber die Firmen müssen auch immer Geld damit verdienen können. Also wir können immer nicht nur Regeln machen, sondern hinten raus muss man auch Geld mit verdienen. Und die Produkte dürfen nicht unendlich teuer werden. Das ist ja die Diskussion, die wir in allen Bereichen der Gesellschaft haben. Aber ja, deswegen ist so eine extrem effiziente Katalyse, wie wir in Catalikes anstreben, halt so wichtig, dass wir das richtige Polymer mit der richtigen Katalyse im Kreislauf halten können.
Herr Professor Blank, können Sie uns mal eine Einschätzung geben, wie dieses Problem weltweit existiert? Also Sie haben ja gesagt, hier in Deutschland sind wir relativ weit, gerade was das Thema das normale Recycling von PET-Flaschen angeht. Aber wenn man mal weit über die Grenzen schaut, dann ist es in anderen Ländern noch lange nicht so. Also wenn man manchmal Berichte über Asien sieht, was da an Plastikmüll entweder auf den Straßen oder auch in den Gewässern ist, dann kriegt man schon mal einen Schreck. Also wie die Zeit drängt, oder?
Die Zeit drängt unglaublich und das macht es auch so. Also ich bin auf der Technologieseite extrem euphorisch. Also Logistik, wir gehen raus, wir wissen, wir nutzen unglaublich viel Plastik und wir sehen kein Plastik. Natürlich jetzt nach Silvester haben wir ein bisschen vom Feuerwerk hier und da, aber das kann man lösen, technisch, die Logistik. Man kann es gibt ja keine Müllhalden mehr, wo wir Plastik hinbringen. Also wir sind eines der 10 Länder, jetzt sind es vielleicht auch 12, die keine Müllhalden mehr erlauben, also keine Mülldeponien mehr Plastikmüll erlauben, sondern wir verbrennen halt alles. Wir kriegen zumindest die Energie zurück. Das ist auf jeden Fall schon mal besser. Jetzt gehen wir müssen wir gar nicht so wahnsinnig weit gehen. Aber ich war 2020 jetzt das letzte Mal in Indien, aber davor war ich 2 Jahre nicht. In den 2 Jahren hat sich auf diesem Plastikmüll in unglaublich viel getan, weil einfach ein bisschen mehr Geld da war. Man nutzt mehr Plastik. Aber in der Stadt, die ich besuche, wird geschätzt, dass 50% des Abfalls nicht ordentlich entsorgt wird. Und dann können Sie sich vorstellen, wie es da aussieht. Wir würden sagen, jede Straße sieht aus wie eine Mülldeponie, weil Sie finden keine einzige PET-Flasche, weil die geldwert ist. Aber Sie sehen die ganzen Folien. Die ganzen PE-Folien sehen Sie überall. Und die sehen sie im Gewässer, die sehen sie überall einfach. Und das ist ein Riesenproblem. Wir können das direkt jetzt technisch lösen, weil die Logistik, die wir brauchen dafür, die kann man implementieren, kostet aber auch ein bisschen Geld. Das Problem ist, sobald man mehr Mittelschicht aufbaut, Indien hat ein Wirtschaftswachstum, was deutlich ist. Da kommen noch hunderte von Millionen Menschen in Afrika, in anderen asiatischen Ländern ist das auch überall so. Und entsprechend werden wir unglaublich viel Plastik in der Umwelt sehen, weil wir schneller Plastikverbrauch aufbauen, als die Logistik, um es wieder zu entschärfen. Also da sprechen wir aber noch nicht über Recycling und haben aber schon diesen, wir haben, ja, vielleicht haben das viele gesehen, in Bali diesen Taucher, der so die Mülltüte zur Seite schiebt. Und das ist halt das, wenn die Logistik halt nicht stimmt. Das ist jetzt noch nicht das Grundproblem von Plastik. Ich sehe das eher noch im Bereich des CO2s, weil 400 Millionen Tonnen Plastik bringt auch 350 Millionen Tonnen Abfall mit sich. Und das wird wieder als CO2-frei. Und die Erdölindustrie wird natürlich in Zukunft, wenn sie keine Kraftstoffe mehr herstellt, Plastik herstellen wollen. Und entsprechend haben wir da noch ein Thema. Aber genau, das sind auf jeden Fall
noch einige Herausforderungen. Ja. Naja. Ja. Gibt es denn schon erfolgreiche Beispiele von Recycling-Technologien, die das Potenzial haben, diese Plastikproduktion klimaneutral zu gestalten? Jetzt greife ich mal ganz hoch hinaus.
Ja, also die Beispiele gibt es. Das sind nochmal wirklich hochhängen, ist es das mechanische Recycling von PET, auch wenn das immer wieder angegriffen wurde. Man hat es bei deutschen Lebensmittelfirmen gesehen, die haben eine mechanisch recycelte Plastikflasche rausgebracht und wurden angegriffen. Ich sehe das als extrem positives Beispiel. Aber wir können in der Tat Laktat mikrobiell herstellen aus Biomasse. Biomasse ist wird aus CO2 hergestellt über Pflanzen. Das heißt, wir können CO2-basiertes Polyester aufbauen. Wir können sogenannte Polyhydroxyalkanoate, PHA, PAB, das sind bakterielle Polyester, direkt synthetisieren, auch aus Zuckern im Moment, aus Pflanzen und in der Zukunft halt, wie gesagt, aus Plastikmonomere. Wie groß sind wir? Wo stehen wir da? Wir sind noch nicht mal bei 1%. Mhm. Also der Markt explodiert gerade. Also das, was wir seit 40 Jahren hoffen, dass da sich was tut, tut sich jetzt wirklich was. Man muss aber ehrlicherweise sagen, deutlich in China. Mhm. Warum China? Weil China erkannt hat, dass sie ein Plastikproblem haben. Und zwar sind die in den Recyclingquoten mindestens so gut wie wir. Aber das Land ist riesig und die verlieren 5%, schätzen sie, an Plastik in die Umwelt. Das heißt, ihre Logistik über die ganze Fläche, also wenn sie nach Peking, nach Shanghai gehen, ich war letztes Jahr da sieht es super aus und da sind alles Elektrofahrzeuge, da riecht es auch nicht mehr und. Aber natürlich ist China extrem groß. Was wollen die? Die wollen biologisch abbaubares Plastik haben. Das heißt, wenn etwas in die Umwelt gelangt, wollen sie, dass das auch irgendwann sich abgebaut hat. Und deswegen machen die dann halt ein Gesetz daraus und daraus gibt es dann direkt Firmen, die einen Businessplan schreiben und entsprechende Polymere aufbauen. Und wir sehen gerade Polylaktat, PAB, die größten Anlagen werden gerade in China aufgebaut. Ein Kollege von mir mit Bakterien baut eine 10.000-Tonnen-Anlage auf. Sowas gab es bis jetzt noch nicht. Die größten Anlagen stehen in Japan und Südkorea mit 5.000 Tonnen. Das ist winzig im Plastikbereich. Also so kleine Anlagen gibt es nur für Spezialplastik normalerweise. Mhm. Aber es tut sich richtig was. Also da ist richtig Dynamik drin. Wir sehen noch Firmen auch in Amerika. Wir haben eine sehr starke Lobbygruppe in Europa, die versucht, auch in Europa das Ganze zu pushen. GoPHA. Also da ist wirklich Musik drin, aber wirklich in der Nische. Wie gesagt, das ist bis jetzt noch kein Prozent. In den nächsten 1-2 Jahren kommen ein paar Anlagen online, dann sind wir vielleicht bei 1%. Aber der ganze Weltmarkt wächst auch so schnell, dass wir sehen, dass das vielleicht prozentual gar keinen Unterschied macht.
Mhm. Ja, also ein Riesenmarkt, aber es geht irgendwie so ein bisschen alles an Otto Normalverbraucher vorbei und der kriegt gar nicht mit, was da alles passiert. Lieber Herr Professor Blank, so zum Abschluss würde ich gerne nochmal eine Frage loswerden, die so ein bisschen in die Zukunft guckt. Wo sehen Sie denn die größten Chancen für ein biotechnisches Plastikrecycling in den nächsten Jahren? Wo geht's da richtig ab?
Ja, also wir sind noch, ich sag mal, technologieoffen. Das war auch so eine Diskussion in anderen Bereichen unserer Gesellschaft, dass wir hier eine Technologieoffenheit haben, auch in dieser Polyester-Recycling. Also mechanisches für PET haben wir. Was machen wir mit den Fraktionen, die wir nicht mechanisch recyceln können, die einfach nicht qualitativ gut genug sind? Und da werden wir sehen, ob biotechnologisches Recycling, also mit Enzymen das PET abzubauen, gewinnen wird, oder chemisches Recycling. Es gibt auch Katalysatoren in der Chemie, die das können. Und wir sehen im Moment, in Frankreich wird eine 50.000-Tonnen-Anlage, also schon richtig substanziell für eine Recyclinganlage, mit Enzymen aufgebaut. Die soll 26, also in einem Jahr, dann auch langsam starten. Das ist die Firma Carbios, das ist wirklich spannend. Und wir drücken der natürlich extrem die Daumen, dass sie das schafft, dass sie zeigt, dass man damit Geld verdienen kann. Und wir sehen auf jeden Fall die Plastiksynthese, dass die auf jeden Fall erfolgreich sein wird, weil es genügend Plastikbereiche gibt, die abbaubares Plastik haben möchte. Zum Beispiel denken Sie an den Pappbecher, der innen drin so eine Plastikbeschichtung hat, damit der Kaffee nicht die Zellulose, das Papier aufweicht. Das ist heutzutage immer noch PE. Das könnte man aber auch mit PAA, PAB machen. Und dann könnte man das auch komplett recyceln wieder und viel einfacher. Das gleiche mit Tetra Pak. Das heißt, auch die Synthese, da bin ich auch sehr, sehr optimistisch. Insgesamt nochmal, ich bin sehr optimistisch auf der Technologieseite, auf unserer Geschwindigkeitsseite und dem Weltwachstum des Plastikmarktes, da bin ich ein bisschen pessimistisch, weil dieser Weltmarkt einfach so unglaublich schnell wächst. Wir sind jetzt, wo wir angefangen haben, habe ich erzählt, 320 Millionen Tonnen, jetzt sind wir bei 420 Millionen Tonnen und wir arbeiten noch keine 10 Jahre, 9 Jahre arbeiten wir erst an dem Thema. 100 Millionen Tonnen extra, die Voraussagen sind für die nächsten 25 Jahre nochmal eine Verdopplung. Das kriegen wir nicht recycelt, das kriegen wir auch nicht nachhaltig hergestellt. Aber die Wertschöpfungskette, die ich so ein bisschen ausgezeichnet habe, dass man mit Enzymen das Plastik abbaut, die Plastikmonomere an Mikroben verfüttert und die Mikroben wieder Plastik herstellen lässt und das dann im Kreis fährt, da sehe ich auch Chancen, aber das dauert leider noch ein bisschen länger und es könnte sein, dass die einzelnen Schritte dann doch auch andere Technologien gewinnen.
Mhm. Naja. Also zumindest ist es ja schon ein positiver Aspekt, dass so Riesenindustrieländer wie China das Problem auch miterkannt haben und da was tun. Das ist ja ganz wichtig.
Ja. Ja.
Lieber Professor Blank, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in dieses echt komplexe, riesige Thema. Hätte ich wirklich nicht gedacht, aber total interessant. Und wer noch mehr darüber wissen möchte, der schaut gerne bitte in unsere Shownotes mit rein. In der heutigen Ausgabe, da steht noch eine Menge drin, auch über das Institut von dem Professor Blank, wer sich da interessiert, gerne nachschauen. Wenn ihr das kommentieren wollt, wenn ihr Meinungen dazu äußern wollt, dann schreibt uns bitte gerne. Wir freuen uns über jeden, der mit uns Kontakt aufnimmt, auch zu diesem Thema hier. Oder wenn ihr Ideen habt für eine neue Podcast-Sendung mit einem Thema, das euch speziell interessiert, schreibt einfach an podcast@vdi.de. Wir antworten sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Blank, für Ihre Zeit. Und dann sage
ich mal,
vielen
Dank für die Einladung.
Tschüss, bis zum nächsten Mal. Technik aufs Ohr.